Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Am 1. Juni 2014 herrscht in Stuttgart laues Sommerwetter. Die Einwohner der Großstadt in Baden-Württemberg zieht es in die Parks und Erholungsgebiete. Bei frühsommerlichen Temperaturen um die 20 Grad lässt es sich draußen an der frischen Luft am besten aushalten. Im Stuttgarter Schlossgarten dürften sich an diesem Tag Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen tummeln. Doch innerhalb weniger Minuten wird die Idylle der ersten warmen Tage des Jahres zerstört. Zwei Personen, die auf einem Grillplatz im Schlossgarten verweilen, entfernen sich und gehen hinter einer Mauer, die an Bahngleisen hinter dem Schlossgarten entlang führen. Die Mauer läuft parallel zur Platanenallee, die bei Joggern und Spaziergängern beliebt ist. In die Böschung verirrt sich allerdings kaum jemand. Was die beiden Personen dort um etwa 18 Uhr am 1. Juni 2014 finden, werden sie niemals vergessen. Sie finden zwei Koffer. Und einer davon ist voller Blut. Die beiden Passanten informieren umgehend die Polizei. Die Spurensicherung sperrt das Fundgebiet vorsorglich ab. Dann öffnen die Beamten die beiden Rollkoffer, die nebeneinander hinter der Mauer stehen. Darin finden sie etwas, das ihre schlimmsten Erwartungen übertroffen haben dürfte. Denn in den beiden Koffern liegen zwei tote Menschen. Bei den beiden Toten handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Beide tragen keine Kleidung und befinden sich im mittleren Alter. Sie sind auffallend dünn und wiegen nur um die 60 Kilogramm. Zunächst gibt es Gerüchte, die Opfer seien zerstückelt und dann in die Koffer gelegt worden. Das stimmt allerdings nicht. Die Körper der Toten wurden regelrecht in die Rollkoffer gestopft. Schon vor der rechtsmedizinischen Untersuchung ist deutlich zu sehen, dass die beiden Toten schwere Verletzungen von Stichen und Schlägen aufweisen. Deshalb und aufgrund der Auffindesituation ist für die Polizei offensichtlich, dass die beiden Personen umgebracht worden sind. Und dass ihr Mörder sie mitten im belebten Schlossgarten verstecken wollte. Die Stichverletzungen der Frau wurden vermutlich durch ein großes Küchenmesser verursacht. Der männliche Tote soll mit einem Feuerlöscher erschlagen worden sein. Teilweise habe man in seinem Körper Löschschaum gefunden. Die meisten Verletzungen scheinen den Toten postmortem, also nach ihrem Tod zugefügt worden zu sein. Der tote Mann kann recht schnell identifiziert werden. Er heißt Peter G. Er ist 50 Jahre alt und der Polizei wegen kleinerer Delikte wie Schwarzfahren oder Diebstahl bekannt. Zunächst hat er ein unauffälliges Leben geführt und eine Berufsausbildung gemacht. Später folgten Schicksalsschläge. Peter G. wurde alkoholabhängig und rutschte in die Obdachlosigkeit ab. Dann endete sein Leben auf brutale Weise. Die Identifikation der weiblichen Leiche ist zunächst schwieriger. Es dauert einige Tage, bis die Identität der getöteten Frau festgestellt werden kann. Über Peter G. weiß man aufgrund seiner früheren Delikte, dass er in der Stuttgarter Alkoholikerszene am Ostendplatz unterwegs gewesen ist. Also hören Ermittler sich dort nach der unbekannten toten Frau um. Beamte der Wache am Ostendplatz legen der Mordkommission Bilder einer Frau vor, die zur Beschreibung des Leichnams passt. Die Polizei stellt persönliche Gegenstände dieser Frau sicher. Die darauf befindliche DNA wird mit der Toten abgeglichen. Und tatsächlich landen die Ermittler einen Volltreffer. Die DNA-Spuren stimmen überein. Die Frau ist zum Zeitpunkt ihres Todes 47 Jahre alt und heißt Sylvia C. In einigen Quellen wird sie auch Sylvie genannt. Peter und Silvia kannten einander sehr gut und sollen ein Paar gewesen sein. Nun hat die Polizei endlich die Namen der beiden getöteten Personen. Was jetzt noch fehlt, ist der Täter. In Stuttgart ist das Verbrechen 2014 eine traurige Sensation. Die Verunsicherung in der Stadt ist groß. Die Polizei richtet eine Sonderkommission ein. 40 Mitglieder der Ermittlungsgruppe arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Falls. Mit dem Feststellen der Identität der beiden Toten ist ein wichtiger Schritt getan. Dennoch braucht die Mordkommission unbedingt weitere Hinweise, um den Täter ausfindig machen zu können. Auch die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Für sachdienliche Hinweise lobt die Polizei eine Belohnung von bis zu 1000 Euro aus. Mehr als 250 Hinweise werden in der Folge eingereicht und ausgewertet. Auf die entscheidende Spur kommen die Ermittler allerdings nicht durch Hinweise von Zeugen, sondern durch eigene Nachforschung. Es dauert nur 15 Tage, bis die Polizei sicher ist, den Täter gefunden zu haben. Der mutmaßliche Täter hat in dem Koffer seine DNA hinterlassen. Und diese DNA wurde im Jahr 2011 schon einmal an einem Tatort gefunden. Damals schlug ein Mann die Scheibe eines Lokals ein und hinterließ dabei eine Blutspur. Der Täter wurde damals zwar nicht gefasst, aber es gab eine Personenbeschreibung. Diese wurde, gemeinsam mit der Blutprobe vom Tatort, in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Also wird nun eine neue Fahndung mit der Personenbeschreibung des Überfalls von 2011 herausgegeben. Außerdem durchleuchtet die Polizei die Alkohol- und Wohnungslosenszene rund um den Ostendplatz noch einmal ganz genau. So kommt die Ermittlungsgruppe auf einen Mann namens Günther H. Er arbeitet als Möbelpacker, ist im Alter der beiden Toten und einschlägig vorbestraft. Darunter auch wegen zweier Gewaltdelikte. In der Szene am Ostendplatz, wo sich die beiden Toten oft aufgehalten haben, kennt man Günther H. gut. Auch wenn er Zeuge zu Beginn der Sequenz sagt, Günther H. sei ein friedlicher Kerl, die Anekdote mit der Bierflasche spricht eine andere Sprache. Und auch seine Vorstrafen lassen vermuten, dass Günther H. durchaus dazu imstande ist, Gewalt anzuwenden. Im Gegensatz zu vielen anderen Personen, die sich am Ostendplatz aufhalten, hat Günther H. eine Meldeadresse. Er lebt im Stadtteil Stuttgart-Geiblenberg. Als die Polizei ihm auf die Schliche kommt, hält er sich aber nicht in seiner Mietwohnung auf. Die Kriminaltechniker finden dort allerdings Blutspuren. An der Decke findet man sogar Reste von Gehirnmasse. Das Blut gehört sowohl zu Silvia C. als auch zu Peter. Das legt nahe, dass die Wohnung von Günther H. der Tatort des Doppelmordes ist. Schon bald kann die Polizei den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ausmachen. Er hat Unterschlupf bei Freunden in der Sophienstraße in Stuttgarts Innenstadt gefunden. Genau dort erfolgt am 16. Juni 2014 der Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos. Günther H. wird wegen des dringenden Verdachts auf zweifachen Mord festgenommen. Bevor die Polizisten ihm den Verdacht überhaupt schildern können, streitet Günther H. schon ab, Silvia und Peter getötet zu haben. Er bleibt auch während der Verhöre dabei, unschuldig zu sein. Er habe die Leichen zwar in den Schlossgarten gebracht, die beiden aber nicht getötet. Günther H. stellt die These auf, Silvia habe Peter mit einem Feuerlöscher erschlagen. Dazu wäre sie laut Gutachten aber überhaupt nicht imstande gewesen. Die Getötete war schwer alkoholabhängig und in einem sehr geschwächten körperlichen Zustand. Dass sie die für diese Tat erforderliche brutale Gewalt hätte aufbringen können, halten die Ermittler für ausgeschlossen. Durch Aussagen und Behauptungen wie diese verstrickt Günther H. sich nur immer mehr in Widersprüche. Der Tatverdacht gegen ihn ist so konkret, dass er wegen der Tötung von Peter und Silvia angeklagt wird. Als der Prozess gegen Günther H. beginnt, ist er 48 Jahre alt. Das Motiv ist in den Augen der Staatsanwaltschaft so simpel wie schockierend. Wie bereits erwähnt, sollen die beiden Toten, Peter und Silvia, in einer Beziehung gewesen sein. Das soll dem Täter Günther H. missfallen haben, weil er selbst romantisches Interesse an Silvia gehabt haben soll. Zeugen wollen Günther H. noch am 29. Mai 2014, also nur wenige Tage vor dem Leichenfund, mit Silvia C. gesehen haben. Die beiden sollen gemeinsam ein griechisches Restaurant in der Hausmannstraße in Stuttgart besucht haben. Sowohl der Wirt als auch eine Bedienung erinnern sich, dass die beiden sehr ausgelassen gewirkt hätten. Als Günther und Silvia das Lokal verließen, habe Günther eine anzügliche Geste gemacht. Er habe seine Arme angewinkelt und seine Hüfte vorgeschoben, als hätte er andeuten wollen, noch Sex mit Silvia haben zu wollen. Das Gericht vermutet, dass Peter zu diesem Zeitpunkt bei Günther H. zu Hause gelegen habe. Wahrscheinlich sei er infolge von gemeinsamem Alkoholkonsum der drei zu betrunken gewesen, um mit ins Restaurant zu kommen. Stattdessen könnte er seinen Rausch bei Günther H. ausgeschlafen haben. Nach dem gemeinsamen Essen soll Günther dann versucht haben, mit Silvia zu schlafen. Sie habe das aber entweder nicht gewollt oder es habe nicht funktioniert. Daraufhin habe Günther H. sich gedemütigt gefühlt und sich dazu entschieden, Silvia und Peter umzubringen. Das Gericht vermutet, dass Günther H. zuerst Silvia getötet hat, indem er ihr ein Küchenmesser in den Hals rammte. Die Richterin fasst den Tathergang so zusammen. Bei der Tat wollten sie die Frau nicht umbringen, es lag aber ein bedingter Tötungsvorsatz vor. Und zwar insofern, als dass es Günther H. egal war, ob Silvia und Peter seinen Angriff überleben würden oder nicht. Er hat den Tod der beiden billigend in Kauf genommen. Als Silvia an ihren Verletzungen gestorben sei, habe Günther sich laut des Gerichts dazu entschieden, auch den immer noch schlafenden Peter zu töten. Denn der hätte natürlich ein potenzieller Zeuge für die Tötung von Silvia sein können. Günther soll zu einem Feuerlöscher gegriffen und diesen mindestens zweimal auf Peters Kopf geschlagen haben. Der Feuerlöscher wiegt um die 10 Kilogramm. Mit schwerer Wucht dürften die Schläge also bereits fatal gewesen sein. Die Tat soll sich in der Nacht des 30. Mai 2014 ereignet haben. Es wird vermutet, dass Günther die beiden Leichen von Peter und Silvia daraufhin in je einen Koffer gepackt und nacheinander auf den Anhänger seines Fahrrads geladen hat. Er muss also zweimal mit je einem Koffer auf seinem Rad zum Schlossgarten gefahren sein, um die Koffer dort abzulegen. Nur zwei Tage später fanden die beiden Zeugen die Rollkoffer im Schlossgarten. Der Angeklagte bleibt bis zuletzt dabei, Peter und Silvia nicht getötet zu haben. Die Polizei selbst habe den Toten Verletzungen Schnitte zugefügt, um Günther H. die Tat anzuhängen. Sonst hätte die Polizei den Doppelmord nicht lösen können. Günther H. positioniert sich also als Justizopfer, das benutzt wurde, um irgendwie eine Lösung für den Fall präsentieren zu können. Die Staatsanwaltschaft hält diese Erklärung nicht ansatzweise für glaubwürdig. Günther H. wird 2015 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Nach Ablauf seiner Haftzeit wird Günther H. voraussichtlich in die Sicherungsverwahrung überstellt werden. Mit anderen Worten, der Täter wird sehr, sehr lange in Haft bleiben müssen. Vielleicht sogar für den Rest seines Lebens. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.